Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Ihr kennt ja vielleicht diese Geschichten von Hunden in Kliniken oder in Altersheimen, die irgendwie fühlen oder auch erschnüffeln, wem es schlecht geht und sich zum Teil neben sterbenskranke Menschen legen. Dann gibt es Hunde, die Krebserkrankungen erschnüffeln können. Und momentan gibt es immer wieder Berichte über Hunde, die Infektionen mit dem SARS-2-Virus erkennen sollen. Da gibt es eine vielversprechende Studie aus Finnland, mit der sich Johannes Döbbelt aus dem Update-Team beschäftigt hat.
Wir haben die Forschenden die Hunde an Urinproben schnüffeln lassen, einmal an Urin von Covid-19-Patienten und von gesunden Menschen. Und die Hunde waren tatsächlich ziemlich gut darin, die Kranken dann auch zu erkennen.
Das ist ein Thema heute in diesem Podcast zum Update am Donnerstag. Wir sprechen aber gleich erstmal über Rechtsextremismus in der Bundeswehr. Es wurde die neue Wehrbeauftragte des Bundestages vereidigt. Was sie tun kann und auch tun sollte, das fragen wir gleich unseren ARD-Sicherheitsexperten.
Eins muss man mal ganz klar sagen, es ist allerhöchste Zeit, dass man auf höchster Ebene sich mit diesem Problem beschäftigt. Das Gremium soll sich vor allem mit dem KSK beschäftigen und da eben gucken, ob da strukturelle Reformen nötig sind.
Und dann ist ja dieser neue Zahnreport rausgekommen. Da geht es auch um Karies. Was wir nachher wissen wollen ist, wie lange kann man eigentlich durchhalten, sich die Zähne nicht zu putzen? Was passiert dann zum Beispiel nach 2-3 Tagen? Was passiert nach 7 Tagen im Mund?
Nach 7 Tagen werden Sie schon erste Zahnfleischblutungen sehen. Das wissen wir aus verschiedenen Studien. Die wurden in den 60er Jahren mal an Studenten durchgeführt. Damals ging das noch.
Das hört ihr auch im Podcast zum Update vom 28. Mai 2020. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Das hier.
Wir müssen auch die Soldatinnen und Soldaten stärken, die jeden Tag auf dem Boden des Grundgesetzes ihren Dienst tun. Das ist meine Aufgabe und ich werde mich auch vor Ort beim KSK informieren über die Situation.
Das ist Eva Högel im Welt-TV-Interview. Das ist die neue Wehrbeauftragte. Heute wurde sie im Bundestag vereidigt. Die ehemalige SPD-Abgeordnete ist zuständig für die Soldatinnen und Soldaten bei uns in Deutschland und sie hat direkt auch ein dickes Thema auf der Liste, nämlich den Rechtsextremismus in der Bundeswehr. Immer wieder gab es Fälle von rechtsextremen Soldaten. Ganz aktuell der Fall eines Soldaten der Eliteeinheit KSK, in dessen Garten Mitte Mai ein Waffenlager und Nazi-Devotionalien gefunden wurden. Wie steht es um den Rechtsextremismus in der Bundeswehr? Darüber sprechen wir mit dem ARD-Sicherheitsexperten Michael Götschenberg. Hallo, guten Abend.
Ja, hallo.
Michael, die Durchsuchung bei diesem Soldaten aus Sachsen und die Festnahme auch des Mannes, heißt das, es wird konsequent momentan gegen Rechtsextremismus in der Bundeswehr vorgegangen?
Also man kann auf jeden Fall sagen, dass der militärische Abschirmdienst, der ja sozusagen der Verfassungsschutz der Bundeswehr ist, ist tatsächlich seit einigen Monaten sehr intensiv dabei, vor allem das Kommando Spezialkräfte, KSK, der Bundeswehr unter die Lupe zu nehmen, geht dort insgesamt rund 20 rechtsextremistischen Verdachtsfällen nach und das nach allem, was ich höre, auch ziemlich konsequent. Insgesamt hat die Bundeswehr ein Problem mit Soldatinnen und Soldaten, die ideologisch, ich sag mal, am kritischen rechten Rand unterwegs sind. Und ob man da immer so ganz optimal aufgestellt ist, da würde ich mir noch ein Fragezeichen hintersetzen.
Diesen aktuellen Fall, den schaut sich jetzt das parlamentarische Kontrollgremium des Bundestages an. Also das Gremium, das in geheimen Sitzungen über die Arbeit der Geheimdienste wacht, also auch über den Militärgeheimdienst, MAD. Ist das denn normal, dass sich das so einen einzelnen Fall anschaut? Was bedeutet das?
Ja, also solche herausgehobenen Fälle schaut sich das parlamentarische Kontrollgremium regelmäßig an. Aber das Ganze bewegt sich jetzt in einer gewissen Kontinuität. Das Kontrollgremium hat bereits vor einigen Monaten damit begonnen, rechtsextremistische Netzwerke innerhalb der Bundeswehr in Augenschein zu nehmen. Und zwar hat man sich dazu vom militärischen Abschirmdienst zahlreiche Akten kommen lassen und geht jetzt eben vor allem auch der Frage nach, inwieweit der MAD bei der Suche nach solchen Netzwerken auch wirklich konsequent vorgeht. Zwischenzeitlich gab es da ein ziemlich niederschmetterndes Fazit. Das sah folgendermaßen aus, dass der MAD eben mitnichten mit der nötigen Konsequenz dann auch solchen Verdachtsfällen nachgeht. Das lief dann in den Verhören immer so nach dem Motto Kameraden befragen Kameraden. Da wurde nicht selten den betroffenen Soldaten die Entschuldigung für ihr Verhalten so ungefähr noch in den Mund gelegt. Und der zweite Befund war, dass die Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz alles andere als gut läuft. Seitdem hat man einiges gemacht. Aber insgesamt gibt es hier ein strukturelles Problem in der Bundeswehr, das meines Erachtens in der Form noch nicht benannt worden ist.
Jetzt hat ja auch Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer offenbar nicht länger dabei zusehen wollen, hat jetzt eine Arbeitsgruppe gebildet mit unter anderem der neuen Wehrbeauftragten Eva Högel und dem höchsten Soldat der Bundeswehr, das ist Generalinspekteur Eberhard Zorn. Deine Einschätzung, Michael, was kann so eine Arbeitsgruppe erreichen?
Ja, zunächst mal war ich an den alten Spruch erinnert, und wenn du mal nicht weiter weißt, dann gründe einen Arbeitskreis. Denn eins muss man mal ganz klar sagen, es ist allerhöchste Zeit, dass man auf höchster Ebene sich mit diesem Problem beschäftigt. Das Gremium soll sich vor allem mit dem KSK beschäftigen und da eben gucken, ob da strukturelle Reformen nötig sind. Dass man beim KSK ein Riesenproblem hat, ist völlig offensichtlich. Aber das Problem gilt eben auch für die Bundeswehr insgesamt. Werden rechtsextremistische Vorfälle konsequent gemeldet oder versucht man am Ende doch, sie unter den Teppich zu kehren, weil man den Ärger in der Kompanie oder im größeren Verband nicht möchte? Dieser Verdacht steht in der Tat im Raum. Und insofern kann man nur sagen, die Bundeswehr hätte sich längst mit diesem Problem beschäftigen müssen. Es ist jetzt allerhöchste Zeit, dass es tatsächlich passiert.
Und die neue Frau, also Eva Högel, sie hat ja auch gesagt, kein Generalverdacht bitte, aber es ist schon mehr als jetzt eine Ansammlung von Einzelfällen, so ihre Aussage. Glaubst du, dass die neue Wehrbeauftragte bei der Bekämpfung von Rechtsextremismus bei der Bundeswehr helfen kann?
Ja, ich denke schon. Eva Högel saß im parlamentarischen Kontrollgremium bisher, ist also vertraut mit der ganzen Problematik. Und hat das, glaube ich, wie viele andere ja auch, als zentrale Herausforderung erkannt, das Problem am rechten Rand, jetzt eben auch ganz konkret bei der Bundeswehr. Ich gehe fest davon aus, dass sie das sehr zielstrebig angehen wird und insofern, glaube ich, ist das Thema bei ihr gut aufgehoben.
Rechtsextremismus in der Bundeswehr, ein großes Thema für die neue Wehrbeauftragte des Bundestages, Eva Högel. Infos waren das von ARD-Sicherheitsexperte Michael Götschenberg.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Hunde, das wissen wir alle, haben einen wahnsinnig guten Riecher. Es gibt Drogenspürhunde, es gibt Rettungshunde, die verschüttete Menschen nach Lawinen oder Erdbeben finden können. Und speziell ausgebildete Hunde können auch manche Krankheiten erschnüffeln. Wahrscheinlich sogar Covid-19. In mehreren Ländern laufen gerade dazu Versuche. Hunde werden trainiert, Covid-19 zu erkennen, zum Beispiel im Urin der Patientinnen und Patienten. Und in einer finnischen Studie hat das auch schon ziemlich gut geklappt. Johannes Döbbelt aus dem Update-Team hat sich die Forschung zum Thema angeschaut. Johannes, wie gut sind Hunde denn im Erkennen von Covid-19 jetzt schon?
Also in dieser Studie aus Finnland von der Uni Helsinki waren die Hunde schon sehr treffsicher. Die Hunde, die da mitgemacht haben, die waren auch schon vorher ausgebildete Diagnosehunde, und zwar für Krebs. Also die konnten schon vorher Krebs erkennen am Geruch der Patienten. Und für diese Studie wurden die Hunde dann mehrere Wochen lang trainiert auf Covid-19. Und am Ende konnten sie dann tatsächlich sehr sicher Urinproben von Covid-19-Patienten unterscheiden von Urin von gesunden Menschen. Angeblich waren sie dabei sogar genauso gut oder besser als die sogenannten PCR-Tests aus dem Labor, sagen die Forscher. Man muss aber dazu sagen, das war bisher nur so eine Pilotstudie, also auch nur mit wenigen Proben. Das Forscherteam will das Ganze jetzt nochmal in einer größeren Studie fortführen, wo dann zum Beispiel zum Vergleich auch Urinproben von Patienten dabei sein sollen, die andere Krankheiten haben. Also dann wird es für die Hunde vielleicht nochmal ein bisschen schwerer.
Wonach riecht Covid-19 für die Hunde? Also was erschnüffeln die da?
Das weiß noch niemand so genau. Gerade auch das wollen die Forscher aus Finnland jetzt noch rausfinden in der nächsten Studie. Noch ist auch nicht klar, ab wann Hunde Covid-19 genau riechen können. Also möglicherweise schon bevor dann Symptome auftreten oder vielleicht sogar, wenn gar keine Symptome auftreten. Was wir wissen, ist, dass das Coronavirus ja nicht nur die Lunge, sondern auch andere Organe und Blutgefäße angreifen kann. Und das verändert dann eben möglicherweise auch den Uringeruch der Patienten. Eine Wissenschaftlerin aus den USA, die gerade ebenfalls an dem Thema forscht, die vermutet, dass es so bestimmte flüchtige organische Verbindungen sind, die Hunde dann riechen im Urin. Aber welche genau, weiß man eben noch nicht.
Im Vereinigten Königreich, da läuft gerade eine ähnliche Studie mit Hunden, die ausgebildet werden. Was machen die genau?
Das sind 6 Hunde, die werden ausgebildet vom Verein Medical Detection Dogs. Das sind auch 2 Unis noch mit dran beteiligt an dieser Studie, an dem Versuch. Und der Verein hat schon ganz viel Erfahrung mit Spürhunden für andere Krankheiten, also zum Beispiel für Diabetes, Malaria, Parkinson oder Krebs. Und gerade bei Krebs zum Beispiel liegen die Trefferquoten zum Teil bei über 90%. Also da sind solche Spürhunde schon ziemlich gut. Und diese 6 Hunde da in Großbritannien, die werden jetzt eben auch auf Covid-19 trainiert. Die sollen die Krankheit aber jetzt nicht über den Urin erkennen, sondern über den Körpergeruch und über die Atemluft der Patienten. Professor James Logan ist einer der beteiligten Wissenschaftler und der hat der BBC erklärt, wie die Forscher diese Gerüche und die Atemluft von den Probanden überhaupt erstmal einfangen wollen.
We'll ask those participants to wear a face mask for a couple of hours and also some nylon socks. And nylon is an incredibly good matrix to collect body odor. We've used it for many years.
Also einmal die Atemluft sammeln sie ein über spezielle Gesichtsmasken, sagt er. Und den Körpergeruch fanden die tatsächlich über Nylonstrümpfe ein. Also die Probanden müssen dann eine Weile diese Strümpfe tragen, denn Nylon eignet sich wohl sehr gut dafür, sagt Professor Logan. Das wissen sie auch aus anderen Versuchen, schon mit anderen Krankheiten. Naja, und wenn alles so funktioniert, wie die Forscher und die Hundetrainer sich das dann vorstellen, dann sollen die Hunde pro Stunde bis zu 250 Menschen auf Covid-19 scannen. Die Hunde brauchen aber auch zwischendurch mal eine Pause, sonst wäre das zu anstrengend. Hm.
Wo und wie könnten solche Spürhunde vielleicht dann irgendwann mal eingesetzt werden?
Also die Hunde in Großbritannien, die sollen nur dann zum Einsatz kommen, sagt das britische Gesundheitsministerium, wenn es wirklich starke wissenschaftliche Evidenz dafür gibt, dass das mit dem Erschnüffeln von Covid-19 auch wirklich klappt. Sollte es klappen, dann ist wirklich einiges vorstellbar. Also zum Beispiel könnte man die Hunde bei Einlasskontrollen einsetzen, also dann, wenn es wieder größere Konzerte oder Fußballspiele mit Publikum gibt oder auch an Flughäfen, also bei den Menschen, die dann ein- oder ausreisen wollen und vielleicht irgendwo in der Schlange stehen. Mhm. Und wenn ein Hund dann Alarm schlägt und signalisiert, Achtung hier, dieser Mensch ist positiv, dann bleibt es aber natürlich jetzt nicht nur bei dieser Riechdiagnose von dem Hund, sondern dann soll natürlich auch noch der übliche medizinische Corona-Test folgen, also ein sogenannter PCR-Test, der soll dann auch gemacht werden.
Jetzt haben wir schon gehört, Großkatzen haben sich angesteckt. Es gab auch schon eine Ansteckung bei einem Hund. Besteht denn die Gefahr, dass die Hunde sich generell bei ihrer Arbeit dann selbst anstecken können?
Wahrscheinlich eher nicht. Also Veterinärmediziner, die gehen im Moment davon aus, dass Hunde für das Virus nur sehr wenig empfänglich sind. Es gibt zwar einige Fälle, du hast es gesagt, wo sich Hunde bei ihren Besitzern in dem Fall angesteckt haben. Aber das kommt wohl auch nur sehr selten vor. Und die britischen Hundetrainer, die sagen, für die Hunde sei der Einsatz auch deshalb eher unbedenklich, weil sie eben für das Schnüffeln nicht so ganz nah an die Menschen rankommen müssen und sie müssen die eben auch nicht berühren.
In mehreren Ländern laufen Studien und spezielle Trainings mit Hunden, die Covid-19-Patienten per Geruch erkennen sollen. Infos von Johannes Döbbelt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir drücken euch ein Sicherheitsgesetz auf und nehmen euch nach und nach die Freiheitsrechte. So ungefähr kann man das Signal aus China Richtung Hongkong momentan zusammenfassen. China will nicht, dass Hongkong allzu selbstständig ist und bleibt und dass es sich abkapselt. Deshalb hat der chinesische Volkskongress heute ein Sicherheitsgesetz für Hongkong gebilligt. Es soll Separatismus in Hongkong unter Strafe stellen und den Einsatz von Sicherheitsbehörden aus Festlandchina in Hongkong erlauben. Die Antwort aus den USA, die kam sofort. Die US-Regierung hat Hongkong den Sonderstatus entzogen. Das bedeutet möglicherweise den Verlust von Privilegien Hongkongs in den Wirtschaftsbeziehungen mit den USA. Was bedeutet das jetzt alles? Das fragen wir Max Zenglein. Er ist Chief Economist beim Mercator Institute for China Studies in Berlin. Guten Abend.
Guten Abend.
Sie forschen zur Wirtschaft in China und Hongkong. Die US-Regierung bzw. Präsident Trump, die müssen ja jetzt noch entscheiden, was genau der Entzug des Sonderstatuses bedeuten soll. Welche Privilegien in den Beziehungen zu den USA könnten denn verloren gehen für Hongkong?
Nun, im Wesentlichen würde sich das vermutlich auf den Handel beziehen. Das heißt, also Hongkong hat etwa begünstigte Zölle. Das heißt, die Güter werden mit weniger Zöllen belegt. Die würden sich da natürlich verteuern.
Welche wirtschaftliche Bedeutung hätte das jetzt erstmal für Hongkong?
Nun, also knapp 90%, was Hongkong exportiert, sind sogenannte Re-Exporte. Das heißt, da hat Hongkong eine Rolle als Schnittstelle. Aber im Großen und Ganzen mit China sind das eher kleine Zahlen, die da über Hongkong abgewickelt werden. Für Hongkongs Wirtschaft wäre das natürlich schlecht. Also Hongkong ist ein wichtiger Handelsplatz. diese Handelsfunktion der Abwicklung von Im- und Exporten würden also der Hongkong-Wirtschaft richtig schaden. Allerdings ist aus Sicht Chinas Hongkong vor allem als Tor zum internationalen Finanzmarkt von Bedeutung. Denn in China sind etwa noch strikte Kapitalverkehrskontrollen in Kraft. Das heißt, es ist schwieriger und komplizierter, Geld über die Grenze zu schaffen. Und da hat Hongkong eine Schlüsselfunktion. Und von diesen US-Maßnahmen würde das diese Funktion nicht wirklich betreffen. Es hätte allerdings eher eine Signalwirkung und das muss man dann tatsächlich noch absehen, was da noch folgen wird.
Also Sie glauben, dass erst wenn es an den Finanzplatz Hongkong geht, dann ist es richtig schmerzhaft für China?
Genau, denn dafür braucht China Hongkong und ich denke, das war auch das Kalkül der Kommunistischen Partei, dass man gesagt hat, man priorisiert die politischen Ziele, das heißt die verstärkte Kontrolle über die Autonomie und die Freiheiten in Hongkong und nimmt den möglichen wirtschaftlichen Schaden in Kauf, hat aber oder ist zu der Überzeugung gelangt, dass der Finanzstandort auch trotz etwaigen Schadens weiterhin noch gut genug in dieser Rolle für China funktionieren kann.
Und wäre das jetzt das nächste Druckmittel, das internationale Druckmittel auf China, Hongkong mehr in Ruhe zu lassen, also zu sagen, wir gehen an den Finanzplatz ran?
Das wird nicht so einfach sein. Letztendlich müssen das Investoren entscheiden, inwiefern sie ihre Geschäfte und ihren Kapital, ihr Gelder über Hongkong fließen lassen wollen, beziehungsweise da investieren wollen. Ich glaube, das ist eher in dem ganzen Kontext zu sehen, der größer als Hongkong ist. Und das ist einfach die Verschlechterung der Beziehungen zwischen China und den USA. Und das wird zum Teil über Hongkong ausgetragen, wobei es im Wesentlichen da weniger um Hongkong selbst geht.
Ein Sicherheitsgesetz aus China für Hongkong und die Folgen. Max Zenglein war das, Chief Economist beim Mercator Institute for China Studies in Berlin.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Zusammengerechnet sind es wirklich auch Billionen mittlerweile an Euro und Dollar, die in der Corona-Krise über den Volkswirtschaften und Menschen dieser Welt ausgeschüttet werden. Und bei allen Rettungspaketen, Soforthilfen, Krediten und Helikoptergeld ist ganz klar die Frage, wie setzen die Regierungen die Gelder am allerbesten ein und woher kommt die Kohle? Wer muss sie dann auch irgendwann abstottern? Hier im Update haben wir in dieser Woche bereits mit SPD-Vize Kevin Kühnert diskutiert, auch mit Eva Keldenich von der CDU. Und heute Abend sprechen wir mit Hanna Lübbert. Sie ist im Jugendrat der Generationen Stiftung und sie hat heute mit Mitstreitern vor dem Büro von Angela Merkel eine Brandrede gehalten. Sie findet, Schulden sollten sein, aber bitte kein Geld für Lufthansa und Volkswagen. Hallo Hanna.
Hallo.
Ihr habt heute von einem Rettungsschirm für die Zukunft gesprochen. Wie soll dieser Schirm uns denn retten?
Der Rettungsschirm für die Zukunft besteht aus vier zentralen Forderungen. Es geht darum, dass die Klimaziele umgesetzt werden, dass Menschen an den europäischen Außengrenzen nicht alleingelassen werden, dass die Wirtschaftshilfen an strenge soziale und ökologische Bedingungen geknüpft werden und dass die soziale Spaltung gestoppt wird.
Jetzt ist aber ja zum Beispiel Volkswagen einer der größten Arbeitgeber bei uns in Deutschland. Was sagst du den Leuten, die Angst um ihren Job haben, die vielleicht da arbeiten?
Ich finde es absolut wichtig, dass Arbeitsplätze erhalten werden. Aber leider ist es ja im Moment so, dass die Wirtschaftshilfen ohne die Bedingungen ausgeschüttet werden, dass eben auch die Arbeitsplätze erhalten werden. Und deswegen sehen wir gerade, dass Unternehmen staatliche Hilfen kriegen, die dann Dividenden und Boni auszahlen und dann trotzdem Menschen eventuell entlassen. Und das kann einfach nicht sein.
Wie könnte denn Wirtschaftshilfe für Volkswagen aussehen? Was für Bedingungen würdest du da sehen?
Eben die sozialen Bedingungen, dass Menschen nicht in den freien Fall gelassen werden dürfen, dass niemand entlassen werden darf, aber eben auch ökologische Bedingungen, weil die Klimakrise hört nicht auf, nur weil es gerade die Corona-Krise gibt. Diese ökologischen Bedingungen könnten beispielsweise daraus bestehen, dass auf erneuerbare Techniken umgesetzt wird, dass Elektromobilität gefördert wird und vieles mehr. Außerdem ist es ganz wichtig, dass die Unternehmen ihre Hilfsgelder von zukünftigen Profiten zurückzahlen, weil wir im Moment sehen, dass Profite privatisiert werden dürfen, aber Verluste sozialisiert werden und das darf einfach nicht sein.
Aber die Wirtschaftshilfen sind doch momentan recht vielschichtig. Das heißt, ein Teil sind es Kredite, die zurückgezahlt werden müssen. Andere Gelder, unter anderem auch für die Leute direkt, sind nicht an Bedingungen geknüpft, müssen auch gar nicht zurückgezahlt werden. Und es gibt doch tatsächlich die Überlegungen, gerade bei der Automobilindustrie, besonders auf ökologische Antriebsweise zu achten bei den Förderungen.
Natürlich gibt es viele gute Ideen, wie man diese Krisenhilfen jetzt ökologisch und sozial macht und auch viele Stimmen, die sich dafür aussprechen. Wir sehen im Moment aber nicht, dass diese Stimmen sich durchsetzen. Das sehen wir zum Beispiel daran, dass ein 9 Milliarden Rettungspaket für die Lufthansa verabschiedet wurde, ohne irgendwelche Bedingungen, dass eine neue Abwrackprämie eingeführt werden soll und so weiter und so fort. Wir können uns einfach nicht mehr leisten, Technologien von vorgestern zu fördern, wenn wir eigentlich die Klimakrise in Angriff nehmen müssen.
Egal, welche Ideen am Ende umgesetzt werden, auf jeden Fall muss es bezahlt werden. Also es müssen Schulden gemacht werden. Hast du keine Angst, dass es am Ende, ja, wir sind die jungen Menschen, die das alles zurückzahlen müssen?
Ja, natürlich sind es am Ende wir, die später diese Schulden zurückzahlen müssen. Und gerade deshalb fordere ich ja, dass mit diesem Geld jetzt nicht auch noch unsere Zukunft zerstört wird. Es ist mir völlig bewusst, dass man jetzt investieren muss und das ist auch okay, aber ich bin nicht bereit, dafür zu bezahlen, dass meine Zukunft zerstört wird.
Schulden machen, ja, aber an den Klimaschutz denken, an die Zukunft denken, an die Generationengerechtigkeit denken, sagt Hanna Lübbert vom Jugendrat der Generationsstiftung.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute ist der internationale Tag der Menstruationshygiene, also ein Tag, der die eine Hälfte der Menschen zwischen 12 und 51 direkt betrifft und die andere Hälfte indirekt natürlich auch betrifft. Aber trotzdem ist die Menstruation häufig ein Tabuthema. Franka Frei bezeichnet sich selbst als Menstruationsaktivistin. Grüß dich.
Hallo.
Franka, warum Menstruationsaktivistin? Was waren deine eigenen Erfahrungen rund um Scham und Periode?
Vor allem, dass Menstruation noch ein riesen Tabuthema ist, leider auch im vermeintlich so aufgeklärten, vermeintlich geschlechtergleichgestellten Deutschland oder Westen. Also wir haben ja letztes Jahr mitbekommen, dass die Tampon-Tax hier abgeschafft wurde. Völlig absurd, dass man bis vor kurzem fürs Menstruieren noch einen höheren Mehrwertsteuersatz bezahlt hat als für Lachs, Kaviar und Schnittblumen. Aber das ist tatsächlich nur die Spitze des Eisberges, denn bei der Periode geht es um weit mehr als nur Biologie, sondern es geht um Fragen der sozialen Gerechtigkeit. Es geht um Wirtschaft und es geht um Umwelt und es geht auch sowas wie medizinische Forschungslücken. Also es gibt einiges zu sagen.
Dann lass uns erstmal darüber sprechen, warum in unserer Gesellschaft das Thema weiterhin so ein Tabuthema ist.
Also ich glaube, dass da vor allem auch die Werbesprache eine große Rolle spielt. Wir leben in einer Welt, in der die Sprache der Menstruation vor allem auch die Sprache der Produkte ist. Sprich, wir kennen jetzt Tampons und Binden, aber zum Beispiel auch sowas wie Menstruationstassen. Und die Kommunikation über Menstruation funktioniert meistens nur über die Werbesprache. Und dort wird uns ja oft irgendwie indirekt gesagt, behalt's für dich, versteck es. Wir haben blaues Blut zum Beispiel anstatt von einer roten Flüssigkeit, was ist falsch an Rot und viele Umschreibungen. Weltweit gibt es über 5000 Umschreibungen für die Periode. Das fängt an mit in Deutschland die Tante Rosa, die zu Besuch kommt. In China ist es eine ganze Familie. In Russland ist es eine rote Armee und in vielen Sprachen übrigens auch die Russen. Ganz spannend. Aber das führt natürlich auch dazu, dass sich das Tabu reproduziert. Und das hängt auch mit sehr viel Schamgefühlen zusammen, dass man eben als menstruierende Person schon früh lernt, behalt das Thema für dich, sprich nicht drüber und sprich auch nicht über Schmerzen. Wir haben auch ein Problem damit, dass Regelbeschwerden nicht ernst genommen werden und auch ziemlich schlecht erforscht sind. Zum Beispiel Endometriose. Schätzungen gehen davon aus, dass eine von 10 Menstruierenden an dieser Krankheit leidet. Aber man braucht 10 Jahre im Schnitt, um überhaupt eine Diagnose zu bekommen.
Da sind wir schon beim nächsten Thema. Also du sagst ja auch in deinem Buch, das du geschrieben hast, Periode ist politisch, heißt das Buch. Das Tabu zur Periode führt auch dazu, dass wir viel zu wenig über den Zyklus wissen und dass Frauen viel zu wenig oft über den Zyklus wissen. Und das führt eben auch zu solchen Situationen, wie du sie gerade beschrieben hast, ne?
Ja, genau. Also wir haben einfach das Problem mit Scham und Tabu und dieses Gefühl, dass dieses Thema nicht politisch sein sollte, kein Anspruch sein sollte, führt natürlich auch dazu, dass sich das Tabu weiter trägt. Mir persönlich wurde zum Beispiel von meiner Uni-Koordination gesagt, ich sollte meine Bachelorarbeit nicht über eine mögliche Enttabuisierung der Menstruation schreiben. Und es gibt viele Punkte, wo sowas passiert. Also dass auch in der Politik immer wieder gesagt wird, wir sollten nicht über Menstruation sprechen. Dabei geht es ja gerade um Forschungsgelder oder zum Beispiel um kostenfreie Menstruationsprodukte mal möglich zu machen, verfügbar zu machen. Wir brauchen diese Produkte, um am Alltag teilzunehmen. Also es gibt nicht viele Zahlen, auch in Deutschland nicht, aber Plan International hat herausgefunden, dass in Großbritannien ungefähr 50% der Mädchen schon mal wegen der Periode die Schule verpasst hat. Und da sprechen wir jetzt nicht vom globalen Süden, wo es heißt, da ist es so schrecklich, sondern wir sollten uns auch mal an der eigenen Nase hier packen. Wie können wir diese Menschen, die ohnehin schon oft den Kürzeren gezogen haben, aufgrund unserer Gesellschaftsordnung unterstützen? Und ich glaube, so freie und auch vor allem sichere Menstruationsprodukte wären da schon mal ein guter Anfang. Und dann können wir auch noch über ökologische Menstruationsprodukte sprechen. Hersteller sind auch in Deutschland nicht dazu verpflichtet, anzugeben, was genau in Tampons, Binden, Menstruationstassen, Menstruationspanties enthalten ist. Dabei sind diese Produkte ja welche, die wir wirklich an den empfindlichsten Teilen unseres Körpers für hochgerechnet bis zu 7 Jahre durch die Welt tragen. Und also auch da in der Hinsicht Verbraucherschutz zum Beispiel gibt es einfach eine politische Dimension, die das Thema auch hat. Und deswegen sollten wir mehr darüber sprechen.
Franka Frei in Deutschlandfunk Nova. Wir haben drüber gesprochen am Internationalen Tag der Menstruationshygiene. Danke dir.
Ja, ich sag danke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Lektüre für heute Abend für euch. Der Zahnreport einer großen Krankenkasse, der ist heute rausgekommen. Und darin steht zum Beispiel, dass jedes dritte 12-jährige Kind in Deutschland schon mal eine Kariesbehandlung hatte. Wir wären jetzt nicht Deutschlandfunk Nova, wenn wir nicht auch dazu tausende Fragen hätten. Und ich behaupte jetzt mal, wir fragen für einen Freund. Was passiert eigentlich, wenn ich mir tagelang nicht die Zähne putze? Also Zahnbürste bei einem 3-Tages-Festival zum Beispiel vergessen. Jemand, der das weiß, ist Falk Schwendicke. Haben Sie schon mal die Erfahrung gemacht, Herr Schwendicke, auf einem Festival?
Ist mir noch nicht passiert, nein.
Also, Falk Schwendicke ist Professor an der Charité in Berlin und leitet die Abteilung für orale Diagnostik und digitale Zahnheilkunde. Da gehen wir mal ins Eingemachte. Normale Festivalzeit, 2 bis 3 Tage, Zähne nicht putzen. Was passiert dann?
Also der Biofilm wächst und gedeiht, weil sie ihn ja nicht stören. Das heißt, er wird dicker, die Bakterienzahl nimmt zu, die Bakterienarten verändern sich ganz massiv und am Ende ist der Biofilm viel mehr in der Lage, als noch gleich am Anfang dieser Putzkarenz sozusagen, Karies zu produzieren. Das heißt, er setzt mehr Säure frei und ist im Endeffekt schädlicher, kann das Zahnfleisch schädigen und Entzündungen hervorrufen und viele andere Dinge.
Was ist denn ein Biofilm?
Ein Biofilm ist im Endeffekt ein bakterieller Belag, wo sich Bakterien selbst organisieren. Ein bisschen wie eine große Stadt mit großen Straßen, Transportwegen, sozusagen Hochhäusern aus Bakterien. Also eine richtige Community, in der die Bakterien es schön haben und die sich schwer entfernen lassen dann auch.
Ja, klingt nach 2-3 Tagen schon nach einer ordentlichen Party im Mund.
So können Sie es sagen, ja. Da ist schon ein bisschen mehr los, als man vielleicht so mit dem bloßen Auge sieht. Genau das ist ja unter anderem der Grund, weshalb wir dafür plädieren, eben das regelmäßig vielleicht mindestens einmal am Tag, idealerweise 2-mal am Tag zu machen.
Jetzt steigern wir uns ein bisschen. 7 Tage nicht putzen, was können wir da erwarten?
Nach 7 Tagen werden Sie schon erste Zahnfleischblutungen sehen. Das wissen wir aus verschiedenen Studien. Die wurden in den 60er Jahren mal an Studenten durchgeführt. Damals ging das noch. Das heißt, also da konnte man sehr schön sehen, umso länger da nicht geputzt wird, umso eher kommt es zu Gingiva, also Zahnfleischblutungen, die ja ein Zeichen dafür sind, dass da im Mund was nicht ganz in Ordnung ist und dass es langsam zu Entzündungen kommt im Zahnfleisch.
Wenn wir jetzt aber sagen, ja, jetzt putzen wir wieder, kann dann alles wieder rückgängig gemacht werden oder ist denn der Zug abgefahren?
Die gute Nachricht ist ja, wenn Sie das nur mal kurz machen, dann geht das wieder zurück. Wenn Sie es natürlich längerfristig machen oder wiederholt machen, wird es nicht leichter, aus 2 Gründen. Erstens mal ist, wenn Sie es ganz lange nicht machen, der Schaden irreversibel, der zum Beispiel am Zahnfleisch und an den Zähnen entsteht. Und zum Zweiten ist es so, dass dieser Biofilm, wenn Sie ihn lange belassen, verkalkt, weil in unserem Speicher eben verschiedene Kalkbestandteile drin sind und dann kriegen Sie ihn auch nicht mehr entfernt. Das kennen Sie, das ist dann der klassische Zahnstein.
Jetzt sagt ein Kollege heute in der Konferenz, oh mein Gott, ich kann mir ein Leben ohne Zahnseide täglich gar nicht mehr vorstellen. Ist er vorbildlich oder ist Zahnseide überbewertet? Darüber haben wir schon häufig hier gestritten bei Deutschlandfunk Nova.
Also er ist natürlich A, vorbildlich und B, ich würde nicht sagen, Zahnseide ist überbewertet. Es gibt nur nicht so sehr viele gute Daten dazu. Das liegt aber vor allen Dingen daran, dass es A, insgesamt nicht sehr viele Studien gibt und B, dass es eben gar nicht so einfach ist für die Patienten, das durchzuführen. Das heißt also, selbst wenn wir Studien dazu machen zur Zahnseide, dann müssen wir wahrscheinlich davon ausgehen, dass vielleicht ein Drittel, die Hälfte der Patienten das nicht wirklich gut und erfolgreich zu Hause praktiziert und das schlägt sich dann auch in den Ergebnissen nieder.
Falk Schwendicke von der Berliner Charité. Dankeschön. So, und jetzt Zähne putzen und ab ins Bett. Das war das Update in Deutschlandfunk Nova. Mein Name ist Ralf Günther. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag. Immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.